Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei der Gemeinde Jesu Christi. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Guten Morgen, liebe Geschwister im Gottesdienstraum und auch guten Morgen denjenigen, die jetzt live zuschauen oder auch später die Botschaft sich in YouTube anhören oder anschauen.
Guten Morgen, Herr Adnan.
Morgen. Heute fahren wir mit dem Thema die Trinität im Glaubensbekenntnis, Wahrheit oder Lüge fort. Wir hatten letzten Sonntag Teil 1 und heute haben wir Teil 2 und wir schließen dieses Thema heute ab. Wir haben das Thema für heute wie folgt aufgeteilt. Wenn ich den Zugriff auf den Bildschirm bekomme, da kann ich es einblenden. Zunächst Rückblick über Teil 1, was wir letzte Woche behandelt haben. Dann, wie beten wir gemäß der Bibel? Wen beten wir gemäß der Bibel an? Ist Jesus ein Gott oder ein Mensch? Und dann Fazit. Rückblick Teil 1. Wir müssen uns bewusst machen, dass diese Botschaft nicht für die geistlich Blinden ist, sondern für die geistlich Sehenden. Es wird keinen Sinn machen, wenn wir einem Blinden irgendeinen Text hinhalten vor seine Augen. Er wird nicht sehen. Der natürliche Mensch vernimmt nichts aus dem Geist Gottes. Wenn der Geist Gottes nicht einem Menschen die Augen öffnet, dann wird er nicht sehen. Und deshalb ist es müßig, einem Blinden ständig diese Texte, das Wort Gottes, was wir in der Bibel haben, immer vor die Nase zu halten. Er wird nicht sehen. Wenn wir allein schon von unserem Herrn Jesus hören, dass er sagt, ich gehe zu meinem Gott und eurem Gott, zu meinem Vater und eurem Vater. Und ein Mensch, der geistlich blind ist, das immer noch nicht versteht, was das bedeutet, dass er und wir einen gemeinsamen Gott und gemeinsamen Vater haben, dann ist jedes weitere Wort überflüssig und eine Zeitverschwendung. Ein weiterer Vers in 1. Korinther 8, 5 und 6, wenn der Apostel Paulus sagt, wir aber haben nur einen Gott, den Vater, und einen Herrn, Jesus Christus. Und wenn ein geistlich Blinder das auch nicht versteht, dass wir nur einen Gott, den Vater, haben, dann ist es müßig, die Zeit zu veruntreuen, und dumm zu versuchen, einem Blinden etwas zu zeigen. Das ist einfach von uns dumm. Wir sollen beten, dass dieser Mensch durch den Geist Gottes die Augen geöffnet bekommt und dann wird er das sehen. Ansonsten vergeuden wir unsere Zeit, unsere Nerven und die Zeit des Blinden, des armen Blinden. Rückblick zusammenfassend zu Teil 1. Wir haben nach der Botschaft von letzter Woche die eine oder die andere Frage bekommen. Ja, wo steht das, dass wir dieses Glaubensbekenntnis eigentlich sagen können? So etwas hat man noch nicht gehört, dass wir den Heiligen Geist und den Sohn Gottes anbeten und verherrlichen sollen. In welchem Glaubensbekenntnis? Der eine sagt, ich habe es noch nie gehört. Der andere sagt, ja, ich habe ein anderes Glaubensbekenntnis, das habe ich nicht gefunden. Wir haben natürlich, wir wissen, dass die Praxis in allen etablierten Kirchen so ist, dass der Heilige Geist und der Sohn Gottes angebetet werden. Und wir wissen, dass der Heilige Geist, der angebetet wird, und der Sohn Gottes, der angebetet wird, ein anderer Geist ist und ein anderer Jesus ist. Aber wir wollen kurz das nochmal veranschaulichen. Wo finden wir diese Aufforderung an die sogenannten Christen? Und wir sollen, wenn wir meinen, dass der Heilige Geist unsere Augen geöffnet hat, dann müssen wir auch sehen können. Und wenn wir das Wort Gottes lesen, soll man das auch sehen. Wir können nichts lesen und nicht sehen oder nicht hören und nicht verstehen. Deshalb ist das eine Botschaft an die Menschen, die offene Augen und offene Ohren haben, die sehen und hören können. Im Laufe der Geschichte der Kirche zwischen Gänsefüßchen, weil jeder sich Kirche nennen kann, so wie wir. Und heutzutage ist nicht mehr strafbar. Deshalb muss man fragen, was für eine Kirche, also eine Gemeinschaft oder herausgerufene. Wurden mehrere Glaubensbekenntnisse verfasst? In der Tat, es gibt mehrere Glaubensbekenntnisse. Also die Frage ist schon berechtigt. Er sagt, ja, in welchem Glaubensbekenntnis? Der eine oder andere mag nun fragen, welches Glaubensbekenntnis wir in der heutigen Botschaft studieren wollen, wenn es so viele Glaubensbekenntnisse gab. Das ist eine wichtige Frage. Heute gibt es in den etablierten Kirchen zwei offizielle und verbindliche Glaubensbekenntnisse. Das kleine Glaubensbekenntnis und das große Glaubensbekenntnis. Und das finden wir sowohl in der katholischen Kirche als auch in der evangelischen Kirche oder Ableger der evangelischen Kirche mit Evangelikalen und alle charismatischen Bewegungen und so weiter und so fort. Das ist für alle verbindlich und wird auch praktiziert. Sie werden als das apostolische, also das kleine Glaubensbekenntnis, und das Niceno-Konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis, schwieriges Wort, schön geübt, bezeichnet. Also das kleine und das große Glaubensbekenntnis. Warum Niceno-Konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis genannt wird? Weil wir wissen, das können wir überall in den Geschichtsbüchern ganz einfach sogar in Wikipedia lesen. In Nicea, das ist in der heutigen Türkei, hat der Konstantin der Große das erste Konzil einberufen und dort wurde die erste Fassung beschlossen. Weil zu dem Zeitpunkt ein Großteil, insbesondere im weströmischen Reich, viele Bischöfe nicht dieser Linie folgen wollten und in erster Linie im oströmischen Bereich oder Reich haben diese Trinitätslehre vertreten und deshalb hat der Kaiser dieses Konzil einberufen. Und dann in Konstantinopel im Jahr 381 fand das zweite ökumenische Konzil und dann hat das Glaubensbekenntnis eine neue Fassung bekommen, die wir heute zitieren, die auch für alle etablierten Kirchen verbindlich ist. Und deshalb heißt es, das Niceno-Konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis. Das Kleine und das Apostolische, weil es auf die Apostel zurückgehen soll, die Lehre der Apostel Christi ist für uns das offenbarte Wort Gottes und ausschließlich in der Bibel zu finden. Da spricht nichts dagegen, wenn man das apostolische Glaubensbekenntnis wirklich liest. Das sind einige Aussagen aus der Schrift, das ist völlig in Ordnung. Da ist ein einziges Wort, die katholische Kirche, die evangelische Kirche sagt, ja, die gemeinsame Kirche, das ist ja, wenn man das Wort katholisch nimmt, als umfassend und so weiter nimmt, ansonsten sind Aussagen in der Tat aus der Bibel. Das Problem ist, dass Niceno-Konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis wird so genannt, weil es auf beiden ersten ökumenischen Konzilen in Nicea im Jahr 325 einberufen eben von dem Kaiser, und Konstantinopel im Jahr 381 verfasst wurde. Ebenfalls vom römischen Kaiser einberufen, und im Jahr 380, haben wir gesehen, letzten Sonntag, beschlossen, oder der Inhalt wurde vom Kaiser festgelegt, was die Bischöfe auf dem Konzil beschließen sollen. Und in dem gleichen Jahr 380 wurde die Religionsfreiheit im gesamten Römischen Reich vorab verboten oder abgeschafft. Und darin steckt das Problem und somit die Verführung, dass das Nezeno-Konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis nicht mehr auf der Lehre der Apostel, sondern auf Beschluss von Menschen gegründet ist und somit eine Menschenlehre bzw. Kirchenlehre, die sogar spätestens im Jahr 380 mit der Abschaffung der Religionsfreiheit im Römischen Reich vom Kaiser bestimmt wurde. Mit dem heute in den etablierten Kirchen geltenden großen, also mit dem Nezeno-Konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnis befassen wir uns in dieser Botschaft. Weiter haben wir letzten Sonntag festgestellt, dass die römischen Kaiser die Kirchenpolitik und die Kirchenlehre vorgegeben haben. Nicht das Wort Gottes. Sie haben sie vorgegeben. Im Laufe der letzten vielen Jahrhunderte hat die Kirche oft die Sünde selbst definiert. Was ist eine Sünde und was ist keine Sünde? Das sehen wir auch in den letzten Tagen in verschiedenen Zusammenkommen von Bischöfen. Da wird gestritten. Wir haben genauso den Streit in den letzten Tagen, ob eine Homo oder die Homosexualität allgemein eine Sünde ist oder nicht. Rein weltlich, zivilrechtlich ist völlig in Ordnung. Und der Ruf wird immer lauter und ist auch fast so weit, dass eigentlich gleichgeschlechtliche Ehen verabschiedet werden und im Gesetz verankert werden. Und wir als Kinder Gottes lieben alle Menschen und natürlich auch die Homosexuellen. Wir haben Freunde, die homosexuell sind, die lieben wir. Arbeitskollegen, die homosexuell sind, die lieben wir. Nur, wenn wir geistig beurteilen wollen, ob das eine Sünde oder nicht, dann müssen wir das Wort Gottes studieren. Und vor einigen Tagen gab es in diesem synodalen Weg ein Treffen der Bischöfe in Deutschland. Und eine Gruppe sagt, schau hier, das steht in der Bibel, ist eine Sünde. Und eine Gruppe sagt, nein, das können wir nicht mehr erklären, das ist überholt. Und wenn jetzt irgendwann beschlossen wird, dass keine Sünde ist, ist keine Sünde. Aber das ist eine Kirchenlehre. Die Bibel kann man nicht ändern, das Wort Gottes. Gott hat darüber gewacht, dass sein Wort bleibt, seit 2000 Jahren, und es wird auch bleiben. Und deshalb ist es eine Kirchenlehre. Es kann sein, dass jetzt in den nächsten Monaten oder Jahren beschlossen wird, keine Sünde, wird gestrichen, keine Sünde. Andere Sachen werden zu Sünde erklärt, die keine Sünde sind in der Schrift. Deshalb müssen wir unterscheiden, was diese Konzile entscheiden. Das ist eine Kirchenentscheidung. Wenn die Mehrheit sagt ja, dann ist das ja. Wohlgemerkt, die Mehrheit der Anwesenden. Also wenn einige Gegner nicht dabei sind, dann ist die Minderheit in der Mehrheit, so wie bei den Glaubensbekenntnissen 325 und 381 der Fall war. Auch die Definition von Wahrheit und Lüge haben wir anhand der Heiligen Schrift studiert. Wir müssen, weil immer, wenn zwei Leute miteinander diskutieren, der eine sagt, ja, ich habe die Wahrheit, und der andere sagt, ja, ich habe die Wahrheit. Und der dritte sagt, ja, jeder hat seine eigene Wahrheit. Damit wir ja auch ein gemeinsames Verständnis haben, definieren wir, was wir mit Wahrheit meinen, nämlich ausschließlich, was das Wort Gottes definiert. Was ist Wahrheit? Das Wort Gottes. Und darüber hinaus, nochmal, damit das in unserem Kopf sitzt, wenn wir meinen, dass wir Augen haben, die sehen, und Ohren, die hören, die Wahrheit ist das ausschließliche Wort Gottes. Nichts hinzugefügt, nichts weggestrichen, nicht verdreht, nicht verkehrt. Ausschließlich das reine Wort Gottes aus der Bibel. Und alles andere ist eine Lüge, sagt die Heilige Schrift. Heute fahren wir mit Teil 2 fort. Wen beten wir gemäß der Bibel an? Wir haben soeben im Glaubensbekenntnis erkannt, und hier ist immer gemeint, das zweite Glaubensbekenntnis, haben wir letzte Woche das, einen Auszug aus diesem Text zusammen angeschaut, dass die Menschen aufgefordert sind, den Sohn und den Heiligen Geist anzubeten und somit sowohl den Herrn Jesus als auch den Heiligen Geist zu ihrem eigenen Gott zu machen. Obwohl, wie wir gerade gehört haben, ich habe nur zwei Verse zitiert, aber es gibt kein einziges Kapitel in der Bibel, in den 21 Briefen, die an die Gemeinde gerichtet sind, wo es nicht drinsteht, wer unser Gott ist. Jeder Brief beginnt an unseren Gott und Vater, Gnade von unserem Gott und Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Unser Gott und Vater in allen 21 Briefen ausnahmslos. Aber das kann nur ein sehender Mensch sehen. Ein Blinder kann es nicht sehen. Zunächst wollen wir Folgendes festhalten. Einfache Definitionen. Gebete und Anbetungen sind jede direkte Anrede jeglicher Form, also sprechen, bitten, ehren, loben, preisen, danken, anflehen etc. von Menschen auf der Erde ins Jenseits, den Himmel. Das nennt man Gebet. Wenn ich mit Reinhold jetzt rede oder mit Christian rede, das heißt, ich bete nicht zu ihm. Wenn er im Himmel wäre, dann würde ich zu ihm beten. Und deshalb beten viele Menschen zu vielen Heiligen, die im Himmel sind. Das ist richtig, das ist ein Gebet. Ob das jetzt biblisch ist oder nicht, das sehen wir in der Schrift, aber von der Definition her. Weil viele sagen, ich spreche zu Gott. Wenn ich mit Gott oder zu Gott spreche oder mit Gott spreche, dann ist es ein Gebet. Warum? Weil Gott im Himmel ist und wir hier sind. Später, wenn wir mit ihm am Tisch sitzen, wird man nicht mehr zu ihm beten, wird man direkt mit ihm sprechen. Das Wort wird man nicht mehr benutzen. Ja, ich bete jetzt zu Gott. Nein, wir sprechen mit ihm. Gebete und Anbetungen werden vom ersten bis zum letzten Buch der Bibel ausschließlich an unseren Gott und Vater, den allmächtigen Schöpfer, gerichtet und nicht an den Messias oder an den Heiligen Geist oder an irgendwelche Heilige, was mehr oder weniger die gängige Praxis in vielerlei Kirchen ist. Wir erkennen also, dass die Trinitätslehre keine biblische, sondern eine reine Menschenlehre. Und wenn wir sagen, kommen zurück zum Ausgangspunkt, warum wir überhaupt dieses Thema behandeln, was ist die Trinitätslehre? Wir dürfen nicht sagen, oh, die ist eigentlich schon eine falsche Lehre. Und was ist sie genau? Ja, das weiß ich nicht genau. Haben wir gesagt, so ein Mensch, der so spricht, ist selber auch ein Blinder oder zumindest in der Hinsicht ein Blinder. Und er soll schnellstens schauen, dass er die Schuppen von seinen Augen entfernt, damit er auch versteht. Und nicht sagen, ich bin dafür, für die Trinitätslehre oder gegen die Trinitätslehre. Heute gibt es kaum jemanden, der die Trinitätslehre in Frage stellt. Aber als diese Glaubensbekenntnisse verabschiedet wurden, war mehr als die Hälfte der damaligen Bischöfe dagegen. Nachdem die Todesstrafe verhängt wurde, sind sie schnell Richtung Null marschiert. Und heute gibt es kaum noch. Und wir wissen, der Herr Jesus Christus fragt, wenn ich komme, werde ich noch Glauben auf der Erde finden? Also es geht immer weiter Richtung Null. Wir erkennen also, dass die Trinitätslehre keine biblische, sondern eine reine Menschenlehre ist, die in der Bibel nicht zu finden ist. Also, Trinitätslehre, Jesus Christus ist Gottes Sohn, steht im Glaubensbekenntnis, völlig in Ordnung. Gott ist der Schöpfer, ist in Ordnung. Jesus Christus ist von der Mutter, von der Jungfrau Maria geboren, ist in Ordnung. Wie genau ist, dass Gott ihm durch den Heiligen Geist ein Leib bereitet hat, und so, ist in Ordnung. Nur, die eine Aufforderung, wir sollen den Heiligen Geist und den Jesus Christus anbeten und verherrlichen, das ist nicht in Ordnung, weil wir Götter neben unserem einen, einzigen wahren Gott und Vater stellen. Das ist Gräuel vor Gott. Das ist ein Gräuel vor Gott. Und das sehen wir nachher auch, was Gott vom Anfang an gesagt hat: Du sollst keine anderen Götter. Ja, aber das ist dein Sohn. Ja, aber nicht ich. Mein Sohn darfst du nie anbeten. Und sein Sohn sagt auch, ihr sollt Gott den Vater anbeten. Wir können natürlich sagen, naja, wir sehen es anders als du und dein Vater. Ja gut, die Menschen können es anders sehen, aber in der Schrift ist das nicht so. Und die meisten Menschen befassen sich weder mit der Schrift noch mit irgendwas anderem, sondern befassen sich, was der Pastor oder der Pfarrer gesagt hat. Und wenn das eine Kirchenlehre ist, dann muss sich der Pastor oder der Pfarrer fügen. Und wenn er sich nicht fügt, fliegt er raus. Entweder geht er freiwillig oder wird er rausgeschmissen. Und das ist ja völlig nachvollziehbar. Der Herr Jesus lehrt uns, zum Vater zu beten. Ja, es ist manchmal nicht begreiflich, dass Menschen, die weltlich, leiblich Augen haben und sehen, wie sie geistlich nicht sehen können und nicht verstehen können. Und der Herr Jesus und seine Apostel sie als unverständlich bezeichnen. Und auch, dass sie auch so bezeichnen, dass ihr Verstand untauglich ist. Die allermeisten sogenannten gläubigen Christen, die allermeisten sogenannten wiedergeborenen Christen sind geistlich blind. Einfach blind. Warum? Der Herr Jesus lehrt und der Herr Jesus ist ein Vorbild und lebt. Betet und betet an und lehrt uns, wen wir beten, anbeten sollen und zu wem wir beten sollen. Alle Apostel in allen 21 Briefen lehren, wen wir anbeten sollen und leben vor. Und da kommt einer sogenannter neugeborene Christ und sagt, etwas anders. Obwohl das in jedem Kapitel anders steht. Ja, anders als blind kann man nicht bezeichnen. Es ist unbegreiflich, aber wir müssen einfach akzeptieren, dass vermeintlich sehende Menschen geistlich blind sind. Der Herr Jesus lehrt uns, zum Vater zu beten. Aber die Trinität lehrt, dass wir auch zum Sohn und zum Heiligen Geist beten sollen. Der wahre Jesus und der wahre Heilige Geist würden sich niemals anbeten lassen. Nur einer giert nach Anbetung, nämlich der Satan, der sich als Jesus verkleidet. Deshalb, wenn wir sagen, wer Jesus anbetet, betet der Satan an, dann schrecken die Leute immer auf und sagen, ja, um Gottes Willen, ja, satanische Anbetung. Ja, das sagt der Apostel Paulus. Das ist nicht der Jesus, den ich gepredigt habe. Ihr betet einen Jesus, den ich nie gepredigt habe. Das ist ein anderer Jesus. Ja, was der Paulus sagt, ist so, das ist okay. Wenn die Bibel keine Grundlage mehr ist, dann brauchen wir auch nicht diskutieren. Aber wenn wir meinen, dass die Bibel die ausschließliche geistliche Grundlage für uns ist, dann müssen wir das festhalten und erkennen und kennen. Ansonsten ist unser Glaube zerstört, ist kaputt, ist unsinnig, ist unwirksam. Wir sind verführt. Als allererstes ist, Gott anzubeten und ihm zu gehorchen. Abraham hat an Gott geglaubt und war gehorsam. Glaube und Gehorsam gehören zusammen. Und wenn wir an den falschen Gott glauben und dem falschen Gott gehorchen, ja, da brauchen wir gar nichts mehr zu machen. Wir reden über Werke. Ja, welche Werke denn? Gab es heute im geistlichen Austausch, in dem Chat-Austausch ein bisschen gute Werke tun? Ja, wer definiert, welche gute Werke sind? Wer definiert das? Das Wort Gottes in der Bibel oder von Menschen? Und deshalb so elementar hier zu sagen, wo ist der wahre Gott zu treffen, kennenzulernen, zu erleben? Dort, wo die religiösen Kasten oder religiösen Lehrer, die da sagen, okay, wir sind ein besonderes Priestertum. Wir haben jetzt hier die Salbung bekommen, zu sagen, was richtig, was falsch ist. Oder von Menschen zu hören, die sagen, nein, nicht wir, sondern die Schrift. Ja, ihr sagt es auch. Ja, aber wir sagen nur, was die Schrift sagt. Hier zitieren 1:1. Wir bekommen sogar den Vorwurf, er schreibt nur alles ab. Gott sei Dank. Ich schreibe nur ab. Und wenn irgendwas nicht in der Schrift ist, streicht man gleich weg, weil wir keine eigene theologische Lehre haben. Wird man auch nicht. Warum? Wenn wir sagen, es gibt nichts, was man hinzufügt, es gibt nichts, was man streichen kann, da brauchen wir auch keine theologische Lehre neben der Bibel ebenbürtig hinzustellen. Nur einer giert nach Anbetung, nämlich der Satan, der sich als Jesus, den anderen Jesus, den verführten Menschen präsentiert. Deshalb warnt uns der Apostel Paulus eindringlich vor dem anderen Jesus, vor dem anderen Geist und vor dem anderen Evangelium, die er nicht gepredigt hat. Ja, warum soll er uns davor warnen, wenn keinen anderen Jesus gibt und keinen anderen Geist und kein anderes Evangelium? Weil der Satan, das Wort Evangelium, stellt sich hin als Engel des Lichts, als Diener Gottes, wortwörtlich wird bezeichnet, und predigt das Evangelium, das Evangelium, das Evangelium. Und so verführt man die Menschen. Aber Paulus sagt, Vorsicht, das ist nicht mein Evangelium, was ich euch gepredigt habe. 1. Korinther 11, 4, denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Das ist keine neue Erscheinung des 4. Jahrhunderts oder des 21. Jahrhunderts. Das war schon vom Anfang an so. Wir wissen doch, dass der Satan als Engel des Lichts auftritt und seine Diener ebenfalls. Welcher Jesus hinter dieser falschen Lehre steht, wissen wir nur zu gut, da er sich von jeher über Gott erheben und angebetet werden wollte. Wir dürfen uns nicht durch jede beliebige Lehre von Menschen vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird, und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Und die Trinitätslehre, die uns auffordert, neben Gott dem Vater auch den Sohn und den Heiligen Geist anzubeten, ist eine menschliche Lehre. Epheser 4,14. Die Aufforderung zur Mündigkeit. Die Mündigkeit ist, das Wort Gottes zu kennen und danach zu leben. Das Wort Gottes allein zu kennen, hilft gar nicht. Warum? Weil wir sie ausblenden, damit wir unser schlechtes Gewissen betäuben. Dann hilft uns, dass wir das kennen. Wir kennen die Wahrheit, leben gegen die Wahrheit. Was machen wir? Der Mensch versucht, sein Gewissen zu betäuben und blendet die Wahrheit aus, weil er in der Sünde leben will. Und der Heilige Geist, der in ihm ist, will ihn ermahnen. Deshalb verdrängt er den Heiligen Geist, damit er die Ermahnung nicht hört. Er möchte in der Sünde bleiben. Deshalb ist entscheidend, immer die Wahrheit zu kennen und danach zu leben. Dann sind wir in der Einheit mit Gott, dem Vater, mit unserem Jesus Christus und mit dem Heiligen Geist, mit unseren Geschwistern, durch den Heiligen Geist, durch den Geist Gottes. Dann können wir sofort sensibel auf den Geist Gottes hören, wenn wir eine Sünde begehen, dass wir sofort unsere Sünde bekennen und wieder in die Gemeinschaft mit Gott zusammenkommen. Also ohne die Wahrheit zu kennen, ist sowieso keine Chance, mündig zu sein. Aber die Wahrheit zu kennen und nicht danach zu leben, ist genauso. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenen Irrtum. Geschwister, lasst uns mündig werden und dann auch mündig bleiben und das tun. Ja, jetzt könnte man auch eines sagen, okay, Mündig heißt, die Wahrheit zu kennen und danach zu leben. Das habe ich gemacht. Du kannst sehr schnell, du und ich können sehr schnell wieder unmündig werden. Deshalb soll man mündig bleiben. Ja, wie? Indem nicht mehr in dem Wort bleiben und nicht danach leben. Weil das ist ein Prozess, wir sind in einem Wettlauf, wir müssen den Wettlauf zu Ende führen, damit wir die Krone empfangen, die der Paulus auch empfangen hat, die der Herr Jesus Christus auch empfangen hat. Er hat den Lauf vollendet, sagt der Herr Jesus, auch der Apostel Paulus sagt uns das. Wir können nicht mittendrin gut laufen und dann mittendrin aufhören, weil wir schon mittendrin eigentlich gut waren. Wir müssen den Lauf vollenden. Und wenn wir einmal mündig geworden sind, sollen wir nicht in die Unmündigkeit zurückfallen, indem wir die Gemeinschaft des Heiligen Geistes verlassen. Dann werden wir schnell unmündig. Jeder merkt sich bei sich selbst. Jeder, der sich selbst fragt, wird auch selber merken, in dem Moment, wo wir die Gemeinschaft des Heiligen Geistes zurückfahren, kommen wir langsam in die Unmündigkeit zurück. Da wissen wir gar nicht mehr, was der Wille Gottes ist. Stellen wir wieder da, was war denn das? Ja klar. Deshalb sagt uns der Herr Jesus, wer in meinem Wort bleibt, der bleibt in mir und ich in ihm. Und wenn wir diese Gemeinschaft miteinander nicht haben, dann vergessen wir es. Vergessen wir den Ratschluss Gottes und fangen wir an zu leben wie die Welt. Geschwister, lasst uns mündig werden und dann aber auch mündig bleiben und das tun, was der Herr sagt und nicht, was wir gerne möchten, obwohl es gegen das Wort Gottes und somit gegen den Willen Gottes verstößt. Die Mündigkeit im Zusammenhang mit der Ablehnung der Trinitätslehre bezüglich der Anbetung des Sohnes und des Heiligen Geistes bedeutet, dass wir wissen, dass diese Lehre von Menschen geschrieben wurde, in der Bibel nicht zu finden ist, der Bibel sogar widerspricht und uns auffordert, keine anderen Götter neben unserem Gott und Vater zu haben. In der Hinsicht sind wir dann mündig. Wir kennen die Wahrheit und leben danach. Da sind wir mündig. Wenn wir etwas anderes hören, dann sind wir sensibel. Hoppala, einer stellt sich hier dar und der will unser Gott sein. Ja, Jesus, der Sohn und der Vater sind eins. Wenn Vater ist unser Gott ist, dann ist Jesus auch unser Gott. Ja, Jesus und wir sind mal auch eins. Nach dieser Logik, also da muss man wirklich einen untauglichen Verstand haben, um so zu argumentieren. Jesus sagt, ihr und wir, ich und euch, ihr und ich sind auch eins. Also wenn der Herr Jesus auch Gott, der angebetet wird und wir mit ihm eins sind, dann müssen wir auch angebetet werden. Das reicht nur, diese Argumentationskette nur einen Satz weiterzuführen, dann merkt man, wie dumm diese Argumentation ist. Aber das ist ja, dumm heißt unverständlich wird in der Bibel, aber auch Torheit oder Tor wird bezeichnet. Aber das hilft nichts. Ein Blinder kann nicht sehen, nur der Heilige Geist kann ihm die Augen öffnen. Es darf nie sein, dass wir blind, also uns genauso verhalten und die Trinitätslehre ablehnen oder annehmen, nur weil jemand, der sich angeblich in der Bibel auskennt, uns das eine oder das andere sagt. Der Herr Jesus oder der Heilige Geist ist nicht unser Gott. Die Bibel ist mehr als eindeutig. Was hätten die Apostel noch schreiben sollen, damit die Menschen das verstehen? Was soll man noch mehr schreiben? Wir haben nur einen Gott, den Vater. Nein, das ist nicht ausreichend, nicht eindeutig genug. Was sollen sie noch mehr schreiben? Der Mensch möchte das nicht hören. Und die allermeisten Menschen lesen das auch nicht. Und wie sie es lesen, begreifen sie offensichtlich nicht. Der Herr Jesus sagte, dass es nicht so ist, dass sie die Wahrheit nicht verstehen können. Nein, sie wollen sie nicht verstehen. Die Apostel, die Jünger haben Jesus gefragt, ja, wieso verstehen sie das nicht? Sie können das nicht verstehen, oder wie? Er sagt, nein, sie wollen es nicht. Du kannst ihnen erzählen tausendmal, sie wollen nicht. Es ist nicht so, dass sie nicht können, sie wollen nicht. 1. Korinther 8, 5 und 6. Denn wenn es auch solche gibt, die Götter genannt werden, sei es im Himmel oder auf Erden, wie es ja wirklich, wirklich viele Götter und viele Herren gibt, das ist ja unstreitig, dass viele Götter gibt. Das ist ja unstreitig, dass die Söhne Gottes Götter sind und auch böse Götter gibt. Und an der Spitze ist der Satan, der Gott dieser Welt ist. Das ist ja alles unstreitig. Aber wenn ein Mensch nichts versteht, wenn du ihm sagst, Jesus ist natürlich ein Gott, warum er der Sohn Gottes ist, aber nicht unser Gott. Der Teufel ist natürlich Gott. Warum? Weil er steht drin, der Gott dieser Welt, aber nicht unser Gott. Ja, müssen wir jetzt den Satan anbeten, warum er der Gott ist? Ja, so dumm muss man erstmal sein. Das kann man nicht verstehen. Nicht jeder, der sich Gott nennt und Gott ist sogar, in der Schrift als Gott bezeichnet wird, müssen wir als zu unserem Gott machen und ihn anbeten. So gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn. Und einen Herrn Jesus, durch den alle Dinge sind, nicht von ihm alle Dinge sind, sondern durch ihn alle Dinge sind und wir durch ihn. Unser Herr Jesus betete, also nicht nur lehrte, auch selber betete während seines Lebens auf der Erde ausschließlich zum Vater im Himmel. Also wir werden sehen hier, wie hat Jesus gelehrt und wie hat er vorgelebt. Und dann sehen wir nachher, wie haben die Apostel gelehrt und wie haben sie vorgelebt. Und wenn alles uns kein Vorbild ist, dann brauchen wir eh nicht mehr zu reden. Was für mehr als 99,9% der Fall ist. Du sagst, das interessiert mich trotzdem alles nicht. Das priesterliche Gebet, hier ein paar Verse als Auszug. Dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, er hätte gleich zu sich beten sollen. Okay? Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Und nun verherrliche du. Ah, da steht, verherrliche deinen Sohn. Ja, wer verherrlicht ihn? Gott. Und er wird uns auch verherrlichen, das lesen wir nachher. Wenn das hier ein Kriterium ist, dass wir Jesus anbeten, dann muss Jesus uns auch anbeten. Warum? Ja, Gott wird uns verherrlichen. Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Und nun verherrlichst du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Und ich bin nicht mehr in der Welt. Springen wir zu Vers 11. Und das kann jeder für sich lesen. Das ist ein hervorragendes, ein wunderbares Gebet und gibt uns sehr, sehr viel Einsicht in den Plan Gottes. Und ich bin nicht mehr in der Welt. Und diese sind in der Welt, meinte seine Jünger. Und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien. Dass sie in uns eins seien. Wir sind mit Gott, dem Vater und dem Sohn auch eins. Wenn das das Kriterium ist, dass wir angebetet werden sollen, dann bitte. Aber dann sagt der Satan, na, das ist zu viel, das ist sehr offensichtlich. Wenn er da jetzt angebetet wird hier, dann ist das sehr offensichtlich. Wir nehmen nur eine bestimmte Elite. Und diese Elite ist wirklich eine Elite, aber hat eine bestimmte Aufgabe von Gott. Gott hat seinen Sohn gesandt in die Welt, damit die Sünden der Welt abgegolten werden. Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Der Herr Jesus lehrte ausschließlich, zum Vater im Himmel zu beten, so wie er zum Vater im Himmel gebetet hat. Matthäus 6,6 lehrt er, wenn du aber betest, so gehe in dein Kämmerlein und schließe die Tür zu und bete zu mir, jetzt oder später, wenn ich im Himmel bin. Nein, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Aber auch die Apostel beteten, genauso wie unser Jesus, ausschließlich zu Gott, dem Vater. Hier einige Schriftstellen. Philipper 1, 2 bis 4. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. So beginnen die Apostel ihre Briefe. Gott, unserem Vater, den Herrn Jesus Christus. Warum? Weil wir nur einen Gott, den Vater, haben und einen Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott. Ich sage, schau mal her. Er meint Jesus. Nein, der hat in dem Satz davor schon definiert, wer sein Gott ist. Also, wenn man natürlich hier sagt, ja, schau mal, ihr Dank Gott, das ist hier bestimmt, meint Jesus. Also, da bleibt einem die Sprache weg, wenn man solche Argumente hört. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue. Nehmen wir Römer 8. Und das ist, wie ich sagte, es gibt kein Kapitel in allen 21 Briefen, wo das so eindeutig und wunderbar erklärt ist. Allerdings, die Wahrheit ist nur für die Sehenden. Ein Blinder kann nichts lesen und nichts verstehen und nichts vernehmen. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Wir rufen zum Vater. 2. Korinther 13,7. Wir beten aber zu Gott, dass ihr nichts Böses tun möget, damit, ja, da steht auch wieder Gott. Ja, liest mal den 1. Korintherbrief, wie auch der Apostel Paulus anfängt, wieder Gott, der Vater, und dann unser Herr Jesus. Weil wir einen Gott haben, den Vater, und einen Herrn Jesus Christus. Wir beten aber zu Gott, nicht zu Jesus und nicht zum Heiligen Geist, dass ihr nichts Böses tun möget, nicht damit wir bewährt erscheinen, sondern damit ihr das Gute tut, wir aber wie Unbewährte sind. Die Trinitätslehre sagt, dass wir zusätzlich zum Sohn, zum Heiligen Geist und sogar zu sogenannten heiligen Menschen beten sollen. Die Heilige Schrift sagt, über diejenigen, die etwas lehren, so etwas lehren, was nicht im Wort Gottes steht, diese seien verflucht. Oh, das ist ein hartes Wort. Ja, so sagt die Schrift. Lesen wir da, sagt der Apostel Paulus, schreibt hier, inspiriert vom Heiligen Geist, vermittelt uns das Wort Gottes. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Und wenn wir die Verse danach lesen, wiederholt er das mehrfach, der sei verflucht. Auch wenn er selber kommt, der sei verflucht. Er hat das gepredigt. Wenn er irgendwo den Weg nicht zu Ende vollenden würde und etwas anderes lehren würde, er sei auch verflucht, sagt er. Bitte haltet fest, was ich euch gepredigt habe. Auch wenn ein Engel kommt sogar, sei verflucht. Wir wissen, ein Drittel der Engel sind Dämonen. Die sind abgefallen. Und die kommt als Engel. Und die Diener des Satans stehen auf den Kanzeln und predigen hier als Diener Gottes. Sind aber, sagt uns der Apostel Paulus, wenn sie euch etwas anderes predigen, dann sind sie Diener des Satans, das sind ihr Lehrer, das sind nicht die Diener Gottes. Die verkleiden sich nur so. Diese Frage wird häufig gestellt. Ah ja, wir gehen jetzt zum nächsten Punkt. Zu wem beten wir und wen beten wir an? Ist sehr eindeutig jetzt und das sind nur ein paar Schriftstellen. Jetzt gehen wir zum nächsten Thema und letzten. Ist Jesus ein Gott oder ein Mensch? Diese Frage wird häufig gestellt. Was sagt das Wort Gottes dazu? Nochmals, auch diese Frage soll für die Sehenden, für uns und für alle Kinder Gottes, die offene Augen haben, Augen des Herzens haben, die sollen es verstehen. Es kann nicht sein, wenn jemand uns fragt, ist Gott ein Mensch oder ein Gott, ist Jesus ein Mensch oder ein Gott, und sagt, oh, das ist eine schwere Frage. Muss ich überlegen. Ja, wo ist unser Glaube? Wir haben von Glaubensbekenntnissen gesprochen. Reinhold hat gestern gesagt, wir müssen vielleicht auch ein Glaubensbekenntnis schreiben, so die elementaren Wahrheiten. Das apostolische Glaubensbekenntnis ist sehr schön. Man könnte ein paar Sachen noch ergänzen, insbesondere das Evangelium des Christus. Weil das von niemandem erkannt wird, obwohl das der Inhalt aller 21 Briefe der Apostel ist. Aber wir können nicht sagen, ja, was ist Jesus? Gott sendet seinen Sohn in die Welt. Das ist eigentlich das größte Werk Gottes, was er vor der Erschaffung der Welt geplant hat. Und wir wissen nicht, wer ist eigentlich Jesus? Ist er Gott oder Mensch? Machen wir das wie die Jünger. Nachdem Judas, der Jesus verraten war, haben wir gesagt, ja, eigentlich der Herr Jesus hat 12 Jünger berufen. Und jetzt fällt einer. Was machen wir? Dann haben wir Münze werfen. Okay? Jetzt geht man auch Münze werfen. Ist Jesus Gott oder ist er ein Mensch? Heute ist er Gott, morgen ist er Kopf oder Zahl, ist er Mensch. Das darf nicht sein. Jesus Christus ist ein Gott. Also kein Mensch. Dann abwarten. Jesus Christus ist ein Gott. Warum? Weil er geistlich als Erster aus Gott geboren ist. Und deshalb heißt er auch der Erstgeborene. Wobei der Begriff der Erstgeborene auch in einem anderen Zusammenhang vorkommt, in der Gemeinde der Erstgeborenen. Also wir sind auch die Erstgeborenen. Ja, wie? Es ist der Erstgeborene, du bist auch der Erstgeborene. Ja, jetzt müssen wir auch, in welchem Zusammenhang der Begriff verwendet wird. In der Berufung und Auserwählung sind wir alle die Erstgeborenen. Zu einem bestimmten Zeitpunkt hat Gott all seine Kinder berufen und auserwählt und dazu bestimmt, seine Kinder zu sein. Aber dann ist der Zeitpunkt, wann der Einzelne aus Gott tatsächlich geboren wurde, das ist unterschiedlich. Und da ist der Herr Jesus Christus der Erste, der aus Gott geboren wurde. Wir sind im Sinne der Berufung und Auserwählung alle die Erstgeborenen vor der Erschaffung der Welt. Aber was der Zeitpunkt der Wiedergeburt oder der Geburt aus Gott, aus seinem Geist, das ist unterschiedlich, da ist ja Jesus Christus der Erstgeborene. Jesus Christus ist auch ein Mensch. Also die Antwort ist klar, er ist ein Gott und er ist auch ein Mensch. Sein Titel sogar in der Schrift durchweg der Menschensohn. Gottes Sohn, Menschensohn. Gottes Wort, Gottes Sohn heißt Gott, Menschensohn heißt Mensch. Braucht man nicht viel erklären. Ja, aber wenn man nichts versteht, da kannst du erklären bis morgen früh, da wird es auch nicht verstehen. Das ist relativ einfach. Weil er als Mensch in die Welt kam und einen irdischen Leib getragen hat. Erst nach der Himmelfahrt hat er den verherrlichten Leib von seinem und unserem Vater, von seinem und unserem Gott bekommen. Also er ist Gott, weil er aus Gott geboren ist. Geistlich. Ist ein Mensch, weil er leiblich aus Menschen geboren ist. Alle, die aus Gott geboren sind, sind auch Götter. Und das stoßt viele Leute auf. Was, jetzt seid ihr auch Götter? Jesus zitiert, dass die Söhne Gottes Götter sind, weil sie geistlich aus Gott geboren sind. Da kann Jesus zitieren, was er will. Das glaube ich gar nicht, dass ihr auch Götter seid. Na gut, dann glaub's halt nicht, was soll man da machen? Der sagt, die Söhne Gottes sind Götter. Das zitiert aus dem Alten Testament sogar. Wir sind auch Menschen, also wir sind Götter und Menschen. Natürlich ein Unterschied jetzt zu unserem Herrn Jesus. Wir sind geistlich der Gottheit teilhaftig geworden. Leiblich haben wir noch den irdischen Leib. Später wird man so sein wie er. Warum? Weil wir auch den verherrlichten Leib bekommen von unserem Vater, wie er das bekommen hat. Das sind wir gleich. Jetzt versuchen wir mit unserem Leib, dass wir unser Fleisch Tag für Tag immer am Kreuz halten, damit wir ihm immer ähnlicher werden. Wir sind ihm noch nicht gleich, aber wir werden ihm gleich sein. Wir sind auch Menschen. Ja, der eine oder andere ist froh jetzt, dass wir auch Menschen sind. Er sagt, ihr seid nur Götter jetzt auf einmal. Nein, wir sind auch Menschen. Weil wir als Menschen in die Welt kamen und einen irdischen Leib tragen, sind wir Menschen. Amalia ist ein Mensch. Und hat den menschlichen Leib. Klar. Erst nach der Himmelfahrt, ja, ihr habt jetzt auch eine Himmelfahrt, oder was? Gut, nehmen wir das Entrückung, das ist ja nichts anderes. In den Himmel aufgefahren, wir werden auch in den Himmel auffahren. Also wir haben auch, die Himmelfahrt wartet auch auf uns. Oder die Entrückung. Wenn der Jesus Christus kommt in die Luft, wir werden auch in den Himmel auffahren, also in die Luft auffahren und mit ihm zusammen dann in den Himmel auffahren. Also erst nach unserer Himmelfahrt oder unserer Entrückung werden wir den verherrlichten Leib von seinem und unserem Vater, von seinem und unserem Gott bekommen und werden gleich sein, nicht ähnlich, gleich sein wie Jesus. Jetzt hört doch mal auf, jetzt werdet ihr auch wie Jesus gleich sein. Schau mal, was die Bibel uns sagt, Amalia. 1. Johannes 3, 2 sagt Johannes: Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden. Es ist noch nicht offenbar. Wenn wir das sagen, denken die Leute, ja, da seid ihr alle verrückt geworden. Was wir sein werden, das sieht noch kein Mensch jetzt. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden sind, wird, ihm gleich sein werden. Gleich sein werden. Nicht ähnlich, nicht in etwa, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Natürlich sind die Söhne Gottes Götter. Sie sind allerdings nicht Götter füreinander, sondern haben gemeinsam einen Gott und Vater. Und das, da steckt das Problem. Der Teufel hat geschafft, die Menschen dermaßen zu verwirren, dass er sagt, ja, wenn er Gott ist, mal anbeten. Ja, dann müssen wir den Teufel als erstes anbeten. Warum? Der ist auch Gott dieser Welt. Nein, nein, nur den Reinhold anbeten. Nein, nein, nur Jesus anbeten. Nein, nein, nur die heilige Maria anbeten. Das geht nicht. Es ist nur, wir haben nur einen Gott, den Vater, den wir anbeten. Sie sind allerdings nicht Götter füreinander, sondern haben gemeinsamen Gott und Vater. Wir alle, der erstgeborene Sohn und seine Brüder, beten an und preisen unserem gemeinsamen Gott und Vater. Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Gehe aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Also, Jesus und wir haben einen gemeinsamen Vater und einen gemeinsamen Gott. Ist einfach, oder? Was soll man da viel diskutieren? Wenn einer es nicht versteht, dann beten wir für ihn. Und fertig. Somit ist der Herr Jesus der Erstgeborene unter vielen Brüdern. In Römer schreibt der Apostel Paulus, Kapitel 8, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Also, wie werden sein und wie wird er sein? Einer von vielen Brüdern und die sind alle gleichgestaltet. Gleichgestaltet. Die er aber vorher bestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Der Herr Jesus möchte mitten unter seinen Brüdern, ja mitten in der Gemeinde, Gott dem Vater loben und preisen. Das ist auch eine wunderschöne Bibelstelle aus dem Hebräerbrief. Wo der Herr Jesus bei der Begrüßung hat uns Reinhold gesagt, unser Herr Jesus ist mitten unter uns, betet zu Gott, preist Gott und singt und lobt auch mit und verherrlicht Gott mitten in der Gemeinde. Und das lesen wir hier wunderbar über ihn, denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Das ist ein roter Faden. Also hier die Rede von Jesus Christus, obwohl der Jesus Christus, also Jesus Christus und wir, stammen alle von dem einen. Aus diesem Grunde schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen. Er sagt, geh zu meinen Brüdern, sag's ihnen, ich gehe zu meinem Vater und ihrem Vater, eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Und warum nimmt er sie Brüder? Ja, weil sie alle aus dem gleichen Vater geboren sind. Ist das kompliziert? Wie kann man das nicht verstehen? Sondern spricht, ich will meinen Brüdern deinen Namen verkündigen, inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Nein, nein, der Erstgeborene darf mit seinen Brüdern nicht Lob singen. Ja, so ist es aber. Er ist mit uns und Gott mit uns Lob singt. Fazit. Wir sind schon beim letzten Punkt. Die Trinitätslehre ist keine Wahrheit, sondern eine Lüge, weil sie keine biblische, sondern eine menschliche Lehre ist und entgegen dem Wort des Gottes Menschen auffordert, neben unserem alleinigen Gott, dem Vater, dem allmächtigen Schöpfer, auch den Sohn und den Heiligen Geist anzubeten, die das ablehnen. Und diese, die das annehmen, ist ein anderer Jesus und ein anderer Geist. Geschwister, wir haben nur einen Gott und den Vater und ausschließlich zu ihm beten wir und ausschließlich ihn beten wir an. Alle, die in Christus sind, beten weder Jesus noch den Heiligen Geist an. Warum? Ja, weil der Christus Jesus uns gelehrt hat, wir sollen ihn nicht anbeten. Wir können nicht in Christus sein und sagen, wir pfeifen aber auf den Christus Jesus, was er sagt. Es geht ja nicht. Es geht ja nicht. Wir können nicht an den Christus Jesus glauben, aber nicht an den, der in der Bibel ist. Der in der Bibel ist, sagt nein, betet Gott an. Weil Gott, der allmächtige Schöpfer, keine andere Person als Gott neben sich duldet, der angebetet wird. 2. Mose 3, Vers 3. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an. Keine Person, du sollst keine andere Person anbeten. Diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen. Zum Schluss nochmals, denn wenn es auch solche gibt, die Götter genannt werden, sei es im Himmel oder auf Erden, wie es ja wirklich viele Götter und viele Herren gibt, so gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn. Und einen Herrn Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Amen. Liebe Geschwister im Netz, wir verabschieden uns, wünschen euch Gottes Gnade, Einsicht in sein Wort, dass jeder, der die Wahrheit liebt, in die Mündigkeit hineinkommt. Das heißt, die Wahrheit erkennen, danach leben und behalten, auf dem Pfad bleiben und nicht vom Weg abirren. Und wenn einer von uns vom Weg abirrt, soll er in der Gemeinschaft der Heiligen so eingebettet sein, dass der eine oder andere ihm hilft, wieder auf dem geraden Weg zu kommen. Ihn ermahnt, ihn tröstet und ihn stärkt. Und falls Fragen gibt, bitte an uns senden, mit Name, Adresse, Anliegen, bitte nicht anonym, wir beantworten die Fragen sehr gern. Bis zum nächsten Tag. Gottes Frieden, Gottes Gnade. Amen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft der Gemeinde Jesu Christi. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Gnade und Frieden.